Sie hören Domradio weltweit. Von der Nachbarschaftsinitiative über den lokalen Fußballverein bis hin zur Menschenrechtsgruppe, das alles ist Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft findet statt in vielen verschiedenen Bereichen, im Sozialen, in der Bildung, im Sport, in der Kunst, in der Kultur oder auch im Bereich Umwelt. In autoritären Regimen, da haben sie schon für Revolutionen gesorgt und in Demokratien, da führen sie zu Veränderungen oder machen auf Missstände aufmerksam. Darum ist die Zivilgesellschaft heutzutage aus modernen Gesellschaften und Entwicklungen gar nicht mehr wegzudenken. Und deswegen ist das auch unser Thema heute hier in Weltweit. Hier bei mir im Studio sind Volker Greulich, Gregor Federhen und Peter Schwab vom Internationalen Kolpingwerk, denn das Kolpingwerk, das fördert auch weltweit Projekte, die die Zivilgesellschaft stärken sollen. Herzlich willkommen. Herr Greulich, was ist eigentlich Zivilgesellschaft? Wie kann man das definieren?
Ja, Zivilgesellschaft ist eigentlich ganz einfach, was nicht Staat ist und nicht Wirtschaft ist. Also das ist der Bereich, in dem Bürger sich eigenverantwortlich organisieren und ihr Ding machen, ohne dass sie, wie gesagt, den Staat um Erlaubnis fragen dürfen, was sie jetzt da machen wollen.
Das ist ja nicht ganz einfach abzugrenzen. Also es gibt ja eine Vielzahl von Bewegungen, die nicht staatlich sind. Da haben wir auch den Fußballverein, den Kirchenchor. Wir haben auch die Bürgerinitiative, die Brote schmiert für Obdachlose im Stadtteil. Ist das alles noch Zivilgesellschaft?
Das ist eine Definitionsfrage. Ich würde eher sagen ja, weil im Grunde genommen letztlich, wenn man sich gerade mal die Geschichte von Diktaturen ansieht, war dann immer die Tendenz, alle diese Bereiche, ob das jetzt der Nationalsozialismus war oder ob das die kommunistischen Staaten waren, alle diese Bereiche unter staatliche Kontrolle zu bringen, weil das durchaus auch potenzielle Herde von Widerspruch sein können.
Das heißt aber, Sie würden sagen, der Schwerpunkt liegt auf der politischen Arbeit, um Zivilgesellschaft zu definieren. Oder wie sehen Sie das, Herr Schwab?
Ich sehe das ganz genau so, will aber diese Definition, was politisch ist, so weit wie möglich gefasst sehen.
Das heißt, auch der Kirchenchor ist auch politisch?
Der könnte politisch sein, genau in einem Szenario, wie Volker Greulich gerade beschrieben hat. Wenn in einem Kirchenchor, in einer Diktatur, ein Boden entsteht, in dem Selbstbewusstsein und Bewusstsein um die eigene politische Situation wächst, dann ist es eine politische Veranstaltung. Und dann kann daraus etwas erwachsen. In der früheren DDR sind genau diese Bewegungen aus dem Raum der Kirchen und aus Gruppen der Kirchen entstanden, wahrscheinlich auch aus Kirchenchören. Und so verstanden ist selbst der Kirchenchor, kann der Kirchenchor eine politische Veranstaltung sein.
Sie haben gerade schon das Beispiel genannt, DDR, Stichwort Osteuropa. Herr Federhen, Sie sind Mittel- und Osteuropa-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Welche Rolle haben da Zivilgesellschaften gespielt? Welche Entfaltungsmöglichkeiten hatten die überhaupt?
Ja, die Zivilgesellschaft war ja gerade in den 80er Jahren, also kurz vor der Wende, ein wirklich ganz, ganz starkes Leitbegriff für gerade für die Opposition in vielen Ländern. Denken Sie beispielsweise an Polen, an die Solidarność. Der Begriff Zivilgesellschaft schon eine sehr große Rolle gespielt, und zwar als ein normatives Leitbild, wo es darum ging, eine Gegenidentität zu diesem kommunistischen Staat aufzubauen. Das hat eigentlich nicht in allen Ländern funktioniert, aber in Polen war halt die Solidarność sehr stark, weil die Kirche nicht so unterdrückt war. Das heißt, da gab es noch einige Freiräume. In den anderen Ländern war das der Traum. Das war die große Vision, sich diese Freiräume wieder zu erkämpfen gegen den Staat. Nicht unbedingt gegen die böse Wirtschaft, weil die Wirtschaft war sowieso mit dem Staat sehr eng verbunden. Aber es ging darum, eine Gegenmacht zum Staat aufzubauen. Und das ist heute eigentlich immer noch aktuell. Auch heute merken wir, der Staat reißt sehr, sehr viele Aufgaben an sich und die Bürger haben nur noch wenig Möglichkeiten, überhaupt Einfluss zu nehmen. Das Problem ist allerdings heute eher, dass die Wirtschaft so stark ist und in der Lage ist, auch den Staat die Agenda vorzusetzen. Also heute müsste sich die Zivilgesellschaft eher auch ein bisschen in Richtung Wirtschaft hin orientieren und gucken, da wieder mehr Einfluss ausüben zu können.
Wie entsteht eigentlich Zivilgesellschaft? Entsteht die aus sich selbst heraus oder braucht es da einen Impuls?
Gut, in Mittel- und Osteuropa konnte man an Traditionen anknüpfen, die vor dem Kommunismus bereits existierten. Also das heißt, es gab eine sehr breite Vereinskultur. Und dieses Wissen darum, dass Bürger Verantwortung übernehmen, sich engagieren für ihr Dorf, für ihre Gemeinde, ihre Kommune und für das eigene Land, war natürlich immer noch wach. Es war halt eingeschränkt. Und nach der politischen Wende war das dann wieder möglich. Und wir haben das von unserer Seite natürlich auch befördert und unterstützt, indem wir halt eben in allen Ländern versucht haben, wieder Kolpingverbände aufzubauen, um genau das zu tun, dass sich die Menschen wieder einbringen können, sich engagieren können für das Gemeinwohl in ihren Ländern.
Über das Engagement des Internationalen Kolpingwerks für Zivilgesellschaften werden wir uns natürlich gleich noch weiter kümmern. Erstmal würde mich noch interessieren, kann man eigentlich sagen, zivilgesellschaftliches Engagement spielt sich ja auch oft im karitativen Bereich ab. Wir haben das eben schon angesprochen. Sind das Lücken, die die Vereine, Gruppen und Initiativen füllen und die der Staat nicht ausfüllt, oder sollte die der Staat auch nicht ausfüllen? Wie sehen Sie das, Herr Greulich?
Stichwort Subsidiarität, was man auf Familie, Ort, Stadt, Ebene oder eben auf Bürgerebene machen kann, das muss der Staat nicht machen. Das heißt, da wo Bürger aktiv werden wollen und können, sollen sie doch so werden, da muss der Staat nicht eingreifen. Der Staat muss also zunächst mal vor allen Dingen die Dienstleistungen und die Leistungen erbringen, zu denen die Bürger, die Zivilgesellschaft oder auch eben wirtschaftliche Gruppen nicht in der Lage sind.
Aber es gibt ja auch Lücken, wo der Staat offenbar nicht fähig ist. Wie sieht das da aus?
Also man muss ein bisschen aufpassen. In Afrika haben sie natürlich in der Tat genau das Problem, dass sie sehr schwache Staaten haben, die häufig auch Teile ihres Territoriums gar nicht erreichen, die überhaupt nicht in der Lage sind, Dienste zu bringen. Also ich kenne das gerade aus Tansania, wo die Kirche häufig gerade im gesundheitlichen Bereich, zum Teil aber auch im Schulbereich, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil der Staat nicht in der Lage war, die Leistung zu erbringen. Aber da denke ich, das muss schon das Ziel sein, Staaten auch durch Entwicklungsanstrengungen so zu stärken, dass sie in der Lage sind, ihre genuinen Aufgaben zu erfüllen. Und ich denke, das Bildungswesen würde ich da dazu zählen, auch wenn natürlich private Träger sicherlich im Bildungswesen ihren Platz haben. Aber ich glaube schon, dass ein Staat in der Lage sein muss, die Bildung aller Bürger zu garantieren.
Gibt es eigentlich auch Staaten ohne Zivilgesellschaft, Herr Schwab?
Ja. Also diese Frage kann ich jetzt so aus der Pistole geschossen gar nicht beantworten. In jedem Staat gibt es Bevölkerung. In jedem Staat hat die Bevölkerung die Tendenz, weil der Mensch als soziales Wesen angelegt ist, sich zusammenzuschließen und zusammenzufinden. Die kleinste Einheit der Zivilgesellschaft ist sicher die Familie. Und die gibt es, glaube ich, in jedem Staat, sogar in sehr totalitären, wo solche Beziehungen ja aufgebrochen werden sollen. Wir kennen die Beispiele auch zum Beispiel aus Asien.
Und zum Beispiel ein Staat, in dem man wahrscheinlich selbst mit der Lupe keine Zivilgesellschaft findet, wäre zum Beispiel Nordkorea. Also ich denke, sie haben sicherlich Staatswesen, wo der Staat so sehr beansprucht, alle Bereiche des Lebens zu regeln, dass wirklich einfach kein Raum mehr ist für irgendein Engagement außerhalb staatlicher Strukturen.
Naja, mit Verlaub, das hat man ja auch für den östlichen Teil unseres Heimatlandes geglaubt, dass es kaum Räume gibt, wo so etwas stattfinden kann. Also ich habe keinen Überblick, ob das in Korea wirklich so ist. Dass es keinerlei Zivilgesellschaft gibt.
Das ist, glaube ich, unser Problem, dass keiner es weiß.
Ne? Ja, ich dachte auch an Korea, an Nordkorea natürlich, als es um die Frage ging, gibt es Länder ohne Zivilgesellschaft? Das scheint dort so zu sein. Aber vielleicht wird uns die Geschichte noch überrumpeln mit Bewegungen, die just aus der Mitte der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft kommen und da auch Mauern abreißen.
Ja, schauen wir mal. Der schwierige Versuch zu erklären, was eigentlich Zivilgesellschaft genau ist und was vor allen Dingen nicht. Darüber habe ich gesprochen mit Volker Greulich, Gregor Federhen und Peter Schwab vom Internationalen Kolpingwerk. Und ob es eigentlich auch gute und schlechte Zivilgesellschaften gibt, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit.